Bei der Vorbereitung auf diese Predigt, da bin ich auf eine interessante Geschichte gestoßen, eines älteren Herrn, es ging um einen älteren Herrn, der eine seltsame Angewohnheit hatte. Niemals verließ er sein Haus, ohne sich vorher eine Handvoll Kaffeebohnen einzustecken. Nicht, weil er diese kauen wollte oder vielleicht zu Kaffee mahlen wollte, sondern er nahm sie mit, um die besonders schönen Momente des Tages bewusster wahrzunehmen und um sie auch zählen zu können. Einfach so jede positive Kleinigkeit, die sich während eines Tages so ereignen konnte. Vielleicht ein besonders leckeres Essen, ein schattiger Platz in der Mittagshitze oder ein trockener Platz vielleicht beim Mittag, ein gutes Gespräch, ein schöner Ausblick, was auch immer. Für alles, was ihn erfreute, ließ er dann nämlich eine dieser Kaffeebohnen von der rechten in die linke Hosentasche wandern. Und am Ende des Tages, ja, ich glaube, man kann es sich denken, zählte er durch und führte sich so vor Augen, wie viel Schönes er an diesem Tag erlebt hatte. Und er dankte Gott dafür, für jede einzelne Bohne. Und selbst wenn er am Abend vielleicht nur eine einzige Bohne in der linken Tasche fand, so hatte er immerhin einen Grund, sich über diesen Tag zu freuen und Gott zu danken. Irgendwie eine schöne Geschichte. Ich finde, sie macht uns deutlich, wie wichtig es ist, Gott zu danken. Aber vor allen Dingen macht sie uns deutlich, wie nötig es ist, ja auch mal innezuhalten, mal wahrzunehmen, was da eigentlich alles ist, an schönen, an positiven Dingen, womit Gott uns beschenkt hat. Und das ist auch der Sinn von Erntedank, von diesem Fest, das wir einmal im Jahr feiern. Dass wir an diesem Sonntag uns mal so ganz bewusst und besonders darauf konzentrieren, mit wie viel guten Gaben Gott uns eigentlich beschenkt hat, jeden Tag aufs Neue. Damit wir ganz besonders an diesem Tag unserem Herrn danken, wir wollen Gott Danke sagen, danke für die vielen Dinge, mit denen er uns beschenkt. Ich habe uns als Predigttext auch einen Psalm herausgesucht, aber einen anderen als den wir eben gehört haben, nämlich den Psalm 65. Das ist ein Danklied, was so auf zwei verschiedene Bereiche sich konzentriert. Zwei verschiedene Bereiche werden hier in den Fokus genommen. Das erste ist so: Danke Gott für deine Gegenwart in unserem Leben, dass du bei uns bist, dass du uns geistlich so gesegnet hast. Das ist dieser eine Bereich. Und dann das zweite: Danke Gott für deine Herrschaft über unsere Erde, dass du uns hineingestellt hast, ja in eine Umwelt, ne, die wir so nutzen können und in der wir so gut leben können, in der wir so gut versorgt sind. Ich lese uns jetzt mal diesen Psalm, den Psalm 65. Ein Psalmlied Davids vorzusingen. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Höre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer, der du die Berge festsetztest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker, dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da lebet, im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässest ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Danke Gott für die Gegenwart in unserem Leben. Das ist dieser erste Bereich, der hier in diesem Psalm im ersten Abschnitt so in den Blick genommen wird, in den Versen 2 bis 5. Also dieser geistliche Segen Gottes in unserem Leben. Und schon dieser geistliche Segen Gottes, der ist sehr vielfältig. Ich greife mal so ein paar Dinge heraus, die hier erwähnt werden. Da heißt es zum Beispiel in Vers 3, du erhörst Gebet. Du erhörst Gebet. Unser Gott ist ein Gott, der Gebet erhört. Und wie wunderbar ist das, ne? Das zu erfahren, das zu erleben, dass dann, wenn wir beten, sich Dinge ereignen, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Da werden Lösungen gefunden, vielleicht für Probleme, die uns unlösbar schienen. Da verschwinden Sorgen, die uns eigentlich aufgefressen haben. Sie werden uns genommen oder uns werden Freuden geschenkt, auf die wir lange gehofft und mit denen wir gar nicht mehr gerechnet hätten. Weil Gott ein Gott ist, der Gebet erhört. Weil unser Herr auf unsere Bitten hin handelt. Und ich weiß, dass viele von uns das auch schon erlebt und persönlich erfahren haben, dass das wirklich so ist, dass Gebet eine Wirkung hat. Dass Gott Hilfe geschickt hat in einer Notlage. Dass er vielleicht in finanziellen Nöten geholfen hat oder dabei Beziehungen wiederherzustellen. Gott erhört Gebet. Und vielleicht ist das auch mal ein guter Anlass, auch an so einem Tag zurückzudenken, auf die letzten Monate, auf das vergangene Jahr und sich zu fragen, habe ich das eigentlich auch in letzter Zeit erlebt? Oder wo ist das geschehen, dass Gott Gebet erhört hat? Hast du das erlebt, dass Gott Gebet erhört hat? Ja? Wir können dann nur sagen, danke Gott für deine Gegenwart in unserem Leben, die sich darin auch zeigt. Aber sie zeigt sich auch auf andere Weise in unserem Leben, nämlich dadurch, und das ist auch etwas Zweites, was hier erwähnt wird, dass Gott uns Sünden vergibt. Wir lesen das in Vers 4. Unsere Missetat drückt uns hart. Du wollest unsere Sünde vergeben. Ich muss jetzt eine Anmerkung machen an dieser Stelle. Ich glaube, dass diese Bibelübersetzung, die ich hier habe, ist die Lutherbibel, viele wissen das ja, an dieser Stelle nicht ganz so glücklich übersetzt oder nicht ganz so exakt übersetzt. Die Verbform hier im zweiten Halbsatz, die müsste ein bisschen anders eigentlich lauten. Ich lese es nochmal. Unsere Missetat drückt uns hart. Du wirst unsere Sünde vergeben. Du wirst unsere Sünde vergeben. Und wenn ihr zum Beispiel eine Elberfelder Bibel habt oder so, dann würdet ihr feststellen, da ist es auch in diese Richtung übersetzt. Du wirst unsere Sünde vergeben. Und wenn wir das so lesen, dann verändert sich hier der Charakter der Aussage schon ein wenig. Dann ist es nicht mehr nur so eine flehentliche Bitte, Gott, vergib uns doch, bitte, hoffentlich, sondern dann ist es Gewissheit. Dann ist es Gewissheit. Du wirst vergeben. Dann ist es diese Gewissheit, ganz im Sinne von 1. Johannes 1, Vers 9, wo uns nämlich gesagt wird, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist etwas, worin sich Gottes Treue zeigt. Worin sich seine Gegenwart in unserem Leben zeigt, dass er wieder und wieder bereit ist zu vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Und du und ich, wir alle, das können wir so sagen, wir haben im letzten Jahr Sünden begangen. Wir haben Schuld auf uns geladen. Vielleicht ein liebloses Wort mal verloren irgendwo, haltlose Vorwürfe formuliert, übertriebene Kritik geäußert, waren vielleicht von Egoismus getrieben, von Habgier, vielleicht haben wir die Unwahrheit mal gesagt oder wir haben Gott einfach an manchen Tagen wirklich so beiseite geschoben, aus dem Zentrum rausgedrängt. Bist du mit diesem Versagen zu Gott gegangen? Hast du ihm das bekannt und um Vergebung gebeten? Dann hast du das erlebt. Dann hast du das erfahren, dass Gott treu ist und unsere Sünden vergibt. Ein ganz wunderbares Zeichen seiner Gegenwart in unserem Leben, dass er das immer wieder tut. Sünden vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dann ist da noch was, noch ein Zeichen seiner Gegenwart in unserem Leben, wie wir das erfahren können. Wir lesen es in 5b, Vers 5b. Da sagt uns der Psalm, der, also derjenige, diejenige, der zu Gott gehört, hat reichen Trost. Hat reichen Trost. Gott schenkt Trost. Gott schenkt uns Trost. Zu Gott gehören bewahrt uns ja nicht vor jeder schwierigen Erfahrung. Auch Christen erleben Misserfolge und Tiefschläge, traurige Dinge. Alles das gibt es auch bei uns in unserem Leben. Aber in alledem schenkt Gott auch Trost. Wir fühlen uns getröstet, einfach weil wir wissen, dass wir von ihm geliebt sind, bedingungslos und ohne Einschränkungen. Und wir finden Trost, indem wir an den zahlreichen Verheißungen, die Gott uns ja auch gegeben hat, festhalten, trotz mancher schwieriger Situation. Gottes Trost, auch ein ganz wichtiges Element seiner Gegenwart in unserem Leben. Drei Dinge mal so herausgegriffen, wo wir Gottes Gegenwart, seinen geistlichen Segen erfahren können in unserem Leben. Und da stellt sich ja die Frage, diese ganzen geistlichen Segnungen, wem gelten sie denn? Wem sind sie verheißen? Wem sind sie zugesprochen? Wie bekommt man Anteil an diesen Erfahrungen der Gegenwart Gottes in seinem persönlichen Leben? Und dazu schauen wir mal auf Vers 5a, wo es nämlich heißt, wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Anders gesagt, Anteil an diesen geistlichen Segnungen, und es ist ja nur eine Auswahl, es gibt ja noch weit mehr, es ist ja nur eine kleine Auswahl, Anteil an diesen geistlichen Segnungen, an der Gegenwart Gottes im persönlichen Leben, bekommt derjenige, der zu Gott gehört, hier ausgedrückt mit diesem, ja, vielleicht etwas seltsamen Ausdruck der Erwählten Gottes. Was für ein Vorrecht also, zu dieser erlösten, glücklichen Schar von Menschen zu gehören. Ein Vorrecht, das uns durch unseren Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Dieses Vorrecht, in Gottes Gegenwart sein zu können, seine geistlichen Segnungen in unserem Leben erfahren zu können. Es ist ein Vorrecht, wird es ja hier formuliert, wohl dem. Es ist ein Vorrecht und eben keineswegs selbstverständlich. Vielleicht bedenken wir an dieser Stelle mal kurz so ein bisschen die Weltgeschichte oder wie diese Welt begann. Gott, unser Schöpfer, er hat eine Erde geschaffen, er hat diese ganze Welt geschaffen. Er hat sie wunderbar geschaffen. Eine sehr gute Welt, in der wir sehr gut leben können. Wir hören dazu gleich noch mehr. Und er hat uns Menschen gemacht und uns hineingestellt, dich und mich, in diese Welt. Doch wir Menschen haben uns, und das sehen wir ja schon exemplarisch an den ersten Menschen, Adam und Eva, wir haben uns von diesem guten Gott abgewandt. Wir sind so unsere eigenen Wege gegangen und haben gegen ihn, der uns beschenkt hat, der uns hineingestellt hat in diese gute Welt, wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Rebelliert. Sie sind in Sünde gefallen. Wir haben uns bewusst von Gott und von seiner Nähe, von seiner Gegenwart abgewandt, getrennt, losgesagt. Wir haben uns willentlich abgeschnitten von ihm, dem Schöpfer und Geber aller guten Gaben. Und dennoch hat Gott uns ja nicht einfach, ja, uns selbst überlassen. Er hat ja Jesus Christus, er hat seinen sündlosen, seinen vollkommenen Sohn gesandt, damit dieser ja diese ganze Sünde, dass wir uns von Gott so abgewandt haben, dass er das auf sich nimmt, dass er unsere Strafe ertrug, dass er unseretwillen gekreuzigt wurde und eben diese ganze Gottesferne auf sich nahm. Und Gott hat versprochen, dass jeder Mensch, der daran glaubt und der darauf vertraut, der darauf sein Vertrauen setzt, auf Jesus und seine Tat am Kreuz, dass jeder Mensch, der das tut, zu seinen Erwählten gehört, zu Gottes Erwählten gehört. Also zu dieser glücklichen Schar von Menschen, denen wieder Gottes Gegenwart in ihrem Leben gilt. Danke Gott, können wir da nur sagen. Danke Gott für diese wunderbaren geistlichen Segnungen. Danke Gott für deine Gegenwart in unserem Leben. Und darum lesen wir auch in Vers 2, so ging ja dieser Psalm auch los. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. Weil Gott so gut zu uns war, deshalb loben wir ihn. Weil Gott so gut zu uns war, deswegen kommen wir zusammen hier in der Gemeinde zum Gottesdienst beispielsweise. Weil Gott uns unverdientermaßen mit seiner Gegenwart beschenkt hat, deswegen wollen wir ihn preisen. Und weil Gott uns gnädigerweise mit reichlichem geistlichen Segen bedenkt, deswegen wollen wir ihn ehren. Heute ehren und loben wir Gott nicht mehr, indem wir Gelübde erfüllen oder gewisse Opfer darbringen, so wie es in solchen Psalmen immer wieder so ja durchklingt. Das war ja die Art und Weise, wie eben in alttestamentlichen Zeiten man Gott auch das Lob dargebracht hat. Das ist ja heute nicht mehr in dieser Weise gefragt. Nein, heute gilt es Gott mit unserem ganzen Leben zu ehren. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Römer 12. Das ganze Leben. Wir sagen also danke Gott, indem wir ihn mit unserem Leben loben. Wir sagen danke Gott, indem unser Handeln ihm Ehre bereitet. Wir sagen, danke Gott, indem unser ganzes Leben ja sein wunderbares Wesen widerspiegelt. Das, was wir sagen, wie wir uns verhalten, was wichtig für uns ist und so weiter. Und konkret? Wie kann das konkret aussehen? Mal vielleicht zwei Verse, zwei Zeilen aus dem Hebräerbrief dazu. Dort lesen wir in Hebräer 13, so lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Wir haben wieder hier diese Opfersprache. Man könnte jetzt wieder an Altes Testament denken, aber es geht dann anders weiter. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Aha, also es hat mit unserem Sprechen zu tun, unserem Bekennen. Gutes zu tun, so geht es weiter, und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott. Nochmal jetzt ohne meine Kommentare, so lasst uns nun durch ihn, Gott, allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Sagen wir danke Gott mit unserem ganzen Leben. Sagen wir danke Gott, indem wir unseren Herrn mit unserem Handeln, mit unserem Reden, mit unserem ganzen Denken und Tun verherrlichen. Dann das Zweite. Danke Gott für deine Herrschaft über unsere Erde. Wir nehmen jetzt sozusagen die irdischen Segnungen in den Fokus. Danke Gott für deine Herrschaft über unsere Erde. Wie gut, dass Gott uns eine Erde geschenkt hat, auf der wir gut leben können. Wie gut, dass er uns eine Welt geschaffen hat, die nach seinem eigenen Urteil sehr gut ist. Wir lesen das ja schon am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wie gut, dass unser Vater uns in eine Welt gestellt hat, über die er seine gute Herrschaft ausübt. Diese Größe Gottes, dass Gott über unsere Erde regiert und dass er gut und zu unserem Wohle über unsere Erde regiert, dass er diese Welt vollständig regiert, das wird in den Versen 6 bis 9 vielfältig hervorgehoben. Wir lesen zum Beispiel in Vers 6 von Gottes unbegrenzter Wirksamkeit, von seiner unbegrenzten Wirksamkeit. Er ist überall am Wirken. Da heißt es nämlich, erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit Gott unser Heil, der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Der du bist, die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Hier wird deutlich, Gott ist nicht nur der Versorger seines Volkes, zum Beispiel. Hätte David ja so formulieren können, ne? Gott, danke, dass du unser Volk so versorgst. Nee, Gott ist nicht nur der Versorger seines Volkes. Er ist nicht nur der Versorger mancher so ausgewählter Menschen, Teilgruppen vielleicht. Nein, letztendlich ist er derjenige, der sich um alle Menschen kümmert. Und in einem gewissen Sinne, so ist es hier formuliert, erwarten alle, das ist interessant, in einem gewissen Sinne erwarten eigentlich alle, und da würde ich sagen, ob sie es wissen oder nicht, von Gott ihre Versorgung. Manche Menschen mögen Gott nicht kennen oder manche Menschen lehnen ihn auch ab und sie denken, dass sie sich selbst um ihr Leben sorgen, dass sie einfach schlau sind, dass sie einfach wissen, wie man diese Welt nutzbar machen kann, dass sie einfach wissen, was muss ich mit dem Apfelbaum tun, ne? Damit er noch mehr Äpfel bringt. Oder jetzt in unserer modernen Welt eben vielleicht formuliert, dass sie einfach wissen, wie bekommt man ein gutes Auskommen in unserer Wirtschaft, ne? Dass man einfach gut durch dieses Leben kommt. Und ja, sie wissen das, wie man die Lebensgrundlagen auf dieser Erde nutzt und so verlassen sie sich auf sich selbst. Aber letztendlich bleiben sie doch von Gott abhängig und erwarten ihre Versorgung, auch wenn sie es gar nicht wissen, letztendlich doch von ihm selbst. Das ist vielleicht so, wie es sein könnte, ja, ich habe mal überlegt, wie vielleicht bei manchen Tieren, die irgendwie so heutzutage in modernen Ställen gehalten werden und die wissen auch, wo es das Futter gibt, ne? Wo der Futterautomat oder der Futterroboter das Futter immer hinkippt und die gehen dahin und fressen und kriegen ihren Bauern nie zu Gesicht. Sie sind trotzdem von ihm abhängig, auch wenn sie das nicht wissen. Sie sind von ihm abhängig und bleiben das. In diesem Sinne ist letztendlich doch Gott derjenige, der alle versorgt. Und in diesem Sinne ist Gott auch die Zuversicht aller, ob man das nun selbst schon erkannt hat oder vielleicht noch nicht verstanden hat. Jeder ist von Gott, von dir abhängig. Das wird hier deutlich. Deine Wirksamkeit ist unbegrenzt. Der du die Berge festsetztest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht, heißt es dann in Vers 7. Gottes gewaltige Kraft wird herausgestellt. Diese gigantischen Berge, die es gibt, ne, habt ihr alle schon mal gesehen, die in die Wolken manchmal hineinreichen. Gott hat sie gemacht. Er hat sie dort gegründet. Vers 8, der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Unser Gott herrscht auch über die Naturgewalten. Im Übrigen, als Jesus eines Tages diesen Sturm stillte, da dachten die Jünger an die Verse dieses Psalms unter anderem. Und ihnen wurde deutlich, dieser Jesus, der ist nicht nur ein großer Prophet, nein, wie Gott selbst regiert er über diese Welt, über die Gewalten der Natur. Und so rufen sie dann aus voller Staunen, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Also die Herrschaft unseres Gottes, sie erstreckt sich über unsere ganze Erde. Seine Kraft ist unermesslich. Gott sei Dank. Denn wir alle, ob wir ihn kennen oder nicht, wir profitieren von dieser segensreichen Herrschaft Gottes. Hören wir nochmal hin, wie sich das auswirkt. Vers 10 bis 14 beschreibt das ja so anschaulich. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser, die Fülle. Du lässt es dir Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel sind erfüllt mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singet. Besonders Vers 12 finde ich so, klasse, diesen Vers, der das so betont. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußstapfen triefen von Segen. Das ist so anschaulich, wo Gott ist, wo er entlang gelaufen ist gewissermaßen, da hinterlässt er Segensspuren. Danke, Gott, für deine Herrschaft über unsere Erde. Danke, Gott, dass du uns hineingestellt hast in so eine Welt, in der wir so gut leben können. Danke, Gott, dass du um uns herum so viel Gutes, so viel Wertvolles, Nahrhaftes, so viel Segen hinterlässt. Schauen wir jetzt zum Schluss nochmal auf Vers 6a. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil. Darum geht es doch eigentlich, dass wir Gott als unser Heil erkennen, dass wir Gott erkennen als die Quelle unseres Lebens. Da, wo alles herkommt, wo alles seinen Ursprung hat. Und dass wir uns dann, so wie in dieser Bitte hier in diesem Vers, uns ihm voller Zuversicht anvertrauen. Darum geht es. Und doch ist es nicht selbstverständlich, das auch zu tun. Wir mögen vielleicht grundsätzlich verstanden haben, ne, dass wir von Gott abhängig sind. Das ist ja eigentlich auch leicht zu verstehen. Und doch geht das im Alltag unseres Lebens oftmals viel zu schnell verloren, diese Sicht. Wir merken das daran, dass die Dankbarkeit viel zu häufig eben nicht unser Herz erfüllt. Und anstatt Gott zu danken für diese Segensspuren, die er an so vielen Stellen in unserem Leben hinterlässt, die man eigentlich überall sehen könnte, da fangen wir eher an, uns zu beklagen und uns auf die Defizite zu konzentrieren. Und in gewisser Hinsicht, da gleichen wir Menschen eigentlich manchmal eher den Maulwürfen. Den Maulwürfen, die das meiste Schöne auf dieser Welt gar nicht wahrnehmen, weil die eben sich vergraben in ihren Gängen. Und irgendwo ist das so eine Tendenz, die es auch bei uns häufig gibt, dass wir uns vergraben in diesem Negativen, in diesem Schwierigen, was es natürlich auch gibt, und dass wir viel zu selten mal unser Köpfchen heben und mal herausstrecken und uns umschauen und schauen, und wahrnehmen, was es hier alles Schönes, was es alles Gutes gibt, was Gott da um uns herum gestellt hat. Denn ohne offene Augen und Herzen, da sehen wir ja die vielen Dinge nicht einmal, für die wir danken sollten und in denen wir Gott als unsere Quelle erkennen können. Wir sehen es einfach nicht. Wir nehmen es einfach nicht wahr, wenn wir eben nur durch unsere dunklen Gänge huschen wie die Maulwürfe. Deshalb ist Erntedank eine gute Sache, eine gute Gelegenheit, diesen Tag auch mal zu nutzen, bewusst hinzuschauen, den Kopf mal hochzustrecken, mal nach links, mal nach rechts, nach vorne, vielleicht nach hinten sogar, mal zu schauen, was ist denn da? Was gibt es eigentlich alles Schönes, Gutes und Dankenswertes in meinem Leben? Was wird dir in den Blick fallen, wenn du vielleicht heute an diesem Erntedanktag mal auf dein Leben schaust? Vielleicht kannst du mal durch deine Wohnung gehen, mal bewusst durch deine Wohnung gehen und dich umschauen. Was wird dir in den Blick fallen, wenn du dich umsiehst, wofür du Gott danken kannst? Wenn du heute nach Hause kommst, wahrscheinlich das Erste, was dir in den Blick fallen wird, das wird wahrscheinlich deine Haustür sein und dein Schlüsselloch. Und schon da hast du eigentlich einen Grund zum Danken. Das erinnert dich nämlich daran, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du so einen Rückzugsbereich hast für dich, dass du einen sicheren Ort hast, an dem du leben darfst, wo du geschützt bist. Na, so ein Schloss, das ist auch gut, dass man abschließen kann, Sicherheit hat. Und gibt es ja auch in vielerlei Hinsicht Sicherheit, die uns geschenkt ist. Danach gehst du vielleicht in die Küche, du öffnest deinen Kühlschrank und du stellst hoffentlich fest, wow, ist gut gefüllt, da ist einiges drin, genügend für heute Mittag, vielleicht noch für morgen, sogar ein bisschen Auswahl. Wie wunderbar, dass ich so gut versorgt bin. Und schließlich, wenn du vielleicht ein paar Schritte weiter gehst, dann schweift vielleicht dein Blick auf deinen Lieblingssessel im Wohnzimmer. Und das erinnert dich daran, dass Gott dir nicht nur Arbeit schenkt, nicht nur Aufgaben gibt und Verpflichtungen, sondern dass er dir auch Freizeit schenkt. Zeit mal auszuruhen, zu entspannen. Auch das ist eine Gabe Gottes, über die wir uns freuen können. Und vielleicht trittst du dann noch hinaus in deinen Garten oder auf deinen Balkon und du siehst eine hübsche Blume und dir wird klar, wie wunderschön und wie faszinierend und ja, wie reich Gott eigentlich unsere Natur gemacht hat. Wie schön ist das doch alles in dieser Welt, wo Gott uns hineingestellt hat. Mach das doch mal. Schau mal durch deine Wohnung, nimm dir mal die Zeit, so dein Lebensumfeld in den Blick zu nehmen und einfach alles mal so ein bisschen wahrzunehmen. Sei nicht wie ein Maulwurf, der nur kurz aufschaut, irgendwas greift vielleicht und dann wieder in seinem dunklen Gang verschwindet, sondern schau dich in Ruhe um. Und du wirst garantiert viele wunderbare Dinge sehen, wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als ich eben so beispielhaft geschildert habe. Viele Sachen, wofür wir dankbar sein können. Du wirst Dingen begegnen, in denen du Gottes reichen Segen erkennen kannst. Viele Dinge, die uns geschenkt sind, weil Gott so gut über diese Welt herrscht. Danke Gott für deine Herrschaft über unsere Erde. Danke Gott, dass du unsere Welt so wunderbar gemacht hast. Danke Gott, dass du uns mit so reichem irdischen Segen beschenkst. Erkennen wir Gott doch als unser Heil. Erkennen wir ihn doch als die Quelle unseres Lebens. Von ihm kommt alles her. Danken wir ihm und vertrauen wir uns ihm an. Denn er sorgt, geistlich wie irdisch, so wunderbar für uns. Danke, Gott, für deine Gegenwart in unserem Leben. Und danke, Gott, für deine gute Herrschaft über unsere Erde. Amen.